Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS3 Input.
Seit Wochen wird darüber debattiert im Land. Über die Asylverfahren, die viel zu lang dauern, über Missbrüche von unserem Asylwesen, über Tunesier, Roma und Einheimische, die auf gar keinen Fall ein Asylzentrum in ihrer Nähe haben wollen. In der DRS3-Hintergrundsendung Input schauen wir genauer an, warum dauern die Verfahren so lang und wie könnte man es besser machen. Wir gehen auch an die Basis, reden mit einer Beamtin, die Asylbewerber prüft. Der lange Weg zum Asylentscheid. Das ist Input am Mikrofon, der Gaudenz Weber.
Da sind wir uns alle einig, dass die Verfahren im Moment zu lang gehen. Da muss man etwas machen, das ist klar.
Es versteht doch niemand, dass die Leute, die keinen Schutzbedarf haben, dann so lang und auf Kosten der Allgemeinheit in der Schweiz leben.
Es ist ganz klar, dass ein beträchtlicher Teil von den Leuten, die herkommen, nicht das erlebt haben, was sie erzählt haben.
Man will ein Verfahren, das schnell ist, das effizient ist, aber das auch gerecht ist.
Ich finde, es ist einfach ein Bereich, wo man trotz aller Effizienzmassnahmen nicht pfuschen
darf. Inputs.
22.551. So viele Menschen haben letztes Jahr in der Schweiz ein Asylgesuch eingereicht. Das sind so viele wie seit fast 10 Jahren nicht mehr. Es ist aber weniger als die Hälfte vom Rekordjahr 1999. Trotzdem scheint die Bewältigung dieser Asylgesuche immer schwieriger. Die Verfahren dauern elend lang und der Bund und die Kantone wissen langsam nicht mehr, wo sie die Asylsuchenden unterbringen sollen. Es will sie ja auch niemand. Wie man die Asylverfahren schneller und effizienter könnte machen, darüber reden wir in dieser Stunde Input. Mit dem Generalsekretär von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe und mit einer Beamtin vom Bundesamt für Migration, die über Sein oder Nichtsein entscheidet, über Asyl oder nicht. Und kaum nachher kommt mit der Bearbeitung von all den pendenten Dossiers auf ihrem Tisch. Und wir hören in ein paar Minuten rein, in ein konkretes Asylverfahren. Ich habe die Gelegenheit gehabt, bei der Anhörung von einem Asylbewerber dabei zu sein. Also dort, wo er glaubhaft muss darlegen, warum ihm die Schweiz Asyl geben sollte. Es ist morgen um 8 Uhr im Bundesamt für Migration zu Bern-Wabern, Abteilung Zentrale Verfahren und Rückkehr, Länderteam Nahost, im modernen Einzelbüro von der Manuela Ernst. An der Wand hängen die Landkarten vom Nahen Osten. Manuela Ernst ist schätzungsweise etwas über 30, gross, selbstbewusst, elegant. Sie ist eine von den Leuten, die Asylentscheid fällen und den Asylbewerber im Gespräch auf den Zahn fühlen.
Also grundsätzlich basiert der Asylentscheid in erster Linie auf einer vertieften Anhörung. In so einer Anhörung wird der entscheidrelevante Sachverhalt erstellt. Man stellt Fragen zur Person, zur Herkunft, aber vor allem dann eben auch zum Asylvorbringen. Warum hat die Person das Land, ihr Herkunftsland müssen verlassen und ist daher gekommen? Manchmal merkt man auch, dass nach einer Anhörung der entscheidrelevante Sachverhalt noch nicht abschliessend erstellt ist, dann kann man zusätzliche Abklärungen machen. Zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, wenn die Herkunft von dieser Person nicht klar ist, eine sogenannte Herkunftsanalyse zu machen. Dann kann man je nach Region eben feststellen, ob die Person wirklich von der kommt, wo sie sagt, dass sie kommt. Wir können ja je nach Land Botschaftsabklärungen machen. Das heisst, wir tun über die Schweizer Vertretung in diesem Land abklären, was das für eine Person ist, ob das die Person ist, die sie sagt, dass sie ist, ob sie das erlebt hat, was sie sagt, dass sie es erlebt hat. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Dokumente auf Echtheit zu überprüfen und so weiter und so fort. Manchmal ist schon eine zusätzliche Anhörung noch notwendig. Solche Sachen machen wir für am Schluss einen Entscheid können schreiben, wo dieser Person noch gerecht wird.
Ich nehme an, das ist auch noch ein bisschen Gratwanderung immer, so eine Anhörung. Also einerseits sind das Leute, die unter Umständen wirklich Schlimmes erlebt haben, die vielleicht gefoltert worden sind. Andererseits muss man ja auch gewisse Skepsis haben gegenüber diesen Geschichten. Wie gehen Sie mit dem um?
Ja, ich denke, das ist eine der grössten Herausforderungen von diesem Job. In der Anhörung geht es ja neben dem, dass es ja darum geht, herauszufinden, ob die Person Flüchtlingseigenschaft erfüllt, aber vor allem darum herauszufinden, ob das Vorbringen von dieser Person glaubhaft ist. Und für das muss man zum Teil sehr in Details gehen. Also gerade wenn es eben um zentrale Asylvorbringen geht, muss da sehr eine substanzierte Darstellung kommen von dieser Person, für das wir dann können sagen, mal, das verhebt, das kann so gewesen sein. Und wenn es natürlich um Sachen geht wie Folter oder Vergewaltigung, ist das zum Teil auch sehr eine unangenehme Situation in so einer Anhörung, weil da eben Details müssen geschildert werden, die Person eigentlich lieber nicht mehr wieder erzählen will. Zum Teil ist es aber auch erstaunlich zu sehen, dass so eine Person eben dort plötzlich sogar froh ist, dass sie es mal loswerden kann. Wir haben zum Teil Fälle zum Beispiel von Frauen aus dem Nahosten, zum Beispiel über eine Vergewaltigung nicht mal mit ihrem eigenen Ehemann wollen oder können reden, aus Angst, dass das dann müsste oder würde oder könnte verlassen. Und gerade in solchen Fällen ist es auch schon vorgekommen, dass so Leute dann eigentlich fast froh waren, dass sie mal so offen darüber reden können.
An diesem Tag steht die Anhörung von einem Ehepaar aus Syrien bevor. Der Mann hat Asyl beantragt. Das Paar ist bei der Einreise in die Schweiz schon mal kurz befragt worden. Aber erst jetzt, bei dieser vertieften Anhörung, geht es richtig zur Sache. Die beiden werden getrennt angehört. Der Mann am Morgen, seine Frau am Nachmittag. Ein bisschen wie bei einem Verhör bei der Polizei.
Also ich wehre mich ein bisschen gegen Begriff Verhör. Aber natürlich, es geht um einen grossen Teil so einer Anhörung um eine Glaubwürdigkeitsprüfung. Und wenn man natürlich zwei Personen hat, die eigentlich sagen, sie haben das Gleiche erlebt, dann bietet sich das natürlich an, dass man die Aussagen vergleicht. Und wenn es Widersprüche hat, dass es halt allenfalls darauf herdeuten kann, dass es vielleicht nicht ganz so ist, wie sie sagen. Ja.
Was ist der Grund, warum er Asyl beantragt?
Also ich werde auf eins Fall lieber nicht eingehen. Jetzt allgemein von Syrien haben wir relativ viele Kurden, die Diskriminierungen geltend machen oder Verfolgung aufgrund von politischen Aktivitäten. Jetzt der Fall, wo heute angehört, also die zwei Personen, die heute angehört werden, die kommen aus Damaskus, also das sind jetzt nicht Kurden, sondern Araber, und da geht es um die aktuellen Ereignisse in Syrien und die individuelle Verfolgung innerhalb von den aktuellen Auseinandersetzungen in Syrien.
Das ist ein Ehepaar aus Syrien. Wie sind die in die Schweiz gekommen?
Der konkrete Fall ist jetzt über den Flughafen eingereist. In der Regel reisen so Leute entweder illegal aus ihrem Heimatland aus oder häufig auch mit gefälschten Pässen. Also das ist natürlich auch illegal, aber ja, zum Teil versteckt, sagen wir jetzt mal, in einem Lastwagen oder so, zum Teil mit gefälschten Pässen, zum Teil aber auch ganz legal. Das sind dann häufig die Fälle, die vielleicht nicht unbedingt verfolgt sind. Also es ist sehr unterschiedlich und von Fall zu Fall und von Land zu Land auch verschieden.
Unterdessen ist es 9 Uhr, die Protokollführerin ist da, eine Jus-Studentin, und jetzt ist auch er eingetroffen, der Asylbewerber aus Syrien. Einer von den 22'551 Menschen, die letztes Jahr ein Asylgesuch eingereicht haben in der Schweiz. Der Mann ist mit seiner Frau und 4 kleineren, zum Teil schulpflichtigen Kindern in die Schweiz gekommen. Die Familie ist im Kanton Zürich untergebracht und schon etwa ein halbes Jahr in der Schweiz. Dass zwischen Einreise und Einreichung vom Asylgesuch bis zur vertieften Anhörung mehrere Monate verstreichen, das kommt laut Manuela Ernst momentan leider häufig vor. Das hänge unter anderem von den Pendenzen und Kapazitäten von der zuständigen Abteilung ab, wo die Anhörungen organisiert. Aber jetzt ist er jedenfalls da. Ein etwa 40-jähriger Mann, dunkler Blazer, weißes Hemd, rote Krawatte, Schäl im Haar. Er hat schon ein paar wenige Wörter Deutsch. Guten Morgen. Jetzt sitzen also in dem Büro folgende Personen ziemlich eng um den Tisch herum. Die Manuela Ernst, ihrer ein bisschen einsamen Rolle als einzige Vertreterin der Behörde vom Staat, ihr gegenüber am anderen Tischende der Mann aus Syrien, schräg hinter ihm sein Rechtsvertreter, dann kommt noch ein Dolmetscher dazu und eine Vertreterin von einem Schweizer Flüchtlingshilfswerk als neutrale Beobachterin, die schaut, dass alles mit rechten Dingen zu und her geht. Die Protokollführerin sitzt ein bisschen abseits am Computer und tippt jedes Wörtchen mit. Es geht los.
Ich begrüße Sie zur heutigen Anhörung.
Eine heilige Fünf-Kabel-Tabellion.
Sie wurden ja bereits am Flughafen Zürich kurz befragt. Heute geht es um eine vertiefte Anhörung zu Ihren Asylgründen.
Zuerst gibt es eine ausführliche Einleitung und Vorstellungsrunde und dem Asylbewerber werden seine Rechte und Pflichten erläutert. Zu seinen Pflichten gehört zum Beispiel, dass er die Wahrheit muss sagen. Sonst kann sich das negativ auf sein Asylgesuch auswirken. Nach etwa 5 Minuten wird es zum ersten Mal richtig spannend. Der Mann aus Syrien hat neue Dokumente dabei. Die sollen beweisen, dass er ein Gegner ist vom Regime in seinem Heimatland und dass er darum gefördert ist.
Haben Sie jetzt heute noch Dokumente oder Beweismittel, die Sie nachreichen
möchten?
Ein Gesuchsteller reicht 4 ausgedruckte Fotos ein.
Das ist meine letzte Teilnahme in dieser, also meine Teilnahme in der letzten Demonstration.
Okay. Wann hat diese Demonstration stattgefunden?
Das passierte am 2. Dezember 2011 in Bern.
Nebst 2 anderen Papieren erreicht der Mann 4 Fotos über den Tisch. Darauf sieht man ihn, wie er in Bern gegen das syrische Regime demonstriert. Die Fotos sagen, seht ihr, ich bin politisch, ich bin Regimegegner und das Regime wird mich jetzt erst recht verfolgen, wenn ich mich wieder zurückschicke. Das gibt es etwa die, dass ein Asylbewerber an solche Demos in der Schweiz geht und nachher Fotos davon auftauchen. Ob das jetzt in dem spezifischen Fall ein Trick ist oder wirklich ein politisches Engagement, das ist eine der vielen offenen Fragen, denen Manuela Ernst versucht, auf den Grund zu gehen in dieser Anhörung. Sie ist freundlich, aber bestimmt und hochkonzentriert. Laufend macht sie Notizen, sie lässt den Mann reden und hakt im Laufe dieser Anhörung immer wieder nach, weil sie genauer wissen. Details, Ort, Namen, Daten, alles, was sich eventuell später überprüfen lässt. Und jetzt lasse ich übrigens die Übersetzung der Fragen zum Teil weg, damit es nicht zu langfertig wird zum Hören.
Sie haben in der Erstbefragung gesagt, dass Sie mindestens 3-mal bereits in Italien gewesen sind. Können Sie mir sagen, von wann bis wann das jeweils war?
Ich habe erwähnt, dass ich mehr als 3-mal dort war. Ich kann mich aber nicht erinnern, wann diese Reisen gewesen.
Können Sie sich erinnern, wann die letzte Italienreise war?
Ach, das war
Meine letzte Reise war bereits im Jahr 2010. Ich kann mich aber an das genaue Datum nicht erinnern.
Weshalb sind Sie jeweils nach Italien gereist?
Also ich arbeite als Händler, deswegen.
Sie haben auch erwähnt, dass Sie bereits einmal in der Schweiz waren. Wann war das und aus welchem Grund?
Also das war im Jahr 2010. Wie war die Frage nochmal?
Aus welchem Grund sind Sie im Jahr 2010 in die Schweiz gereist?
Es ging immer um meine Tätigkeit, meine Geschäfte als Händler. Ich war immer in vielen europäischen Ländern. Ich war in der Schweiz, um zu schauen, wie dort es mit dem Handel aussieht.
Wie lange waren Sie damals in der Schweiz im Jahr 2010?
في سنة 2010 كم فترة بقيت أنت في
سويسرا؟
ما عادت مدة طويلة يعني بحدود 3 أيام.
Das Gespräch kommt auf die Geschwister von dem Mann. Der direkte Kontakt mit ihnen sei unterbrochen, sagt er. Aber über 2 Ecken herum hat er gehört, was seinem Bruder in Syrien passiert sei.
ولكن ب 17 احترق محل المطعم تبع أخي.
2011.
أيوة.
Am 7. Oktober 2011 wurde das Restaurant meines Bruders in Brand gesetzt. Natürlich, die syrische Regierung hat dies gemacht.
Wissen Sie, warum das Restaurant in Brand gesetzt wurde?
Darf ich sagen,
Bruder?
Mein Bruder ist ein Gegner des Regimes, genau wie ich.
Manuela Ernst kommentiert nicht, sondern fragt, notiert, nimmt zur Kenntnis. Ein paar Minuten geht es um den Beruf von dem Mann aus Syrien. Er sei Händler, hat ein Geschäft in der Altstadt von Damaskus, auf dem berühmten Al-Hamidiyeh-Bazar. Auf den kommen wir später noch einmal zurück. Dort hat sich nämlich offenbar ein dramatisches Schlüsselereignis von der ganzen Geschichte abgespielt. Die Anhörung dauert jetzt etwa eine knappe Viertelstunde. Und jetzt kommt eine entscheidende Frage.
Dann schildern Sie uns jetzt bitte, warum Sie aus Ihrem Heimatland ausgereist sind und in der Schweiz ein Asylgesuch stellen.
Der wichtige Grund, der mich bewegt hat, mein Heimatland zu verlassen, war, dass die Sicherheitskräfte das Haus meines Elterns eingestürmt haben. Ich bin von der Sicherheitsleuten verfolgt, von Sicherheitsapparat des Landes verfolgt. Ich wurde mehrmals festgenommen. Diese Festnahme war nicht ein Punkt, dass ich mich um mein Leben befürchte.
Bashar al-Assad manع دخول الإعلام إلى سوريا، فأنا كنت أشكل خطر بالنسبة للنظام بأكمله.
Der Präsident Bashar al-Assad hat es verbieten, dass die Medien ins Land kommen. Ich bin eine Gefahr für das Regime gewesen. Weil ich Kontakte mit den Ausländern hatte.
Fassen wir kurz zusammen. Der Mann aus Syrien hat, immer laut seinen eigenen Aussagen, Kontakt zu Ausländern und allenfalls zu Journalisten gehabt und darum ist er eine Gefahr geworden für das brutale Regime von Bashar al-Assad. Sicher 10 Mal sei er verhaftet worden, sagt der Mann später in dieser Anhörung. Aber wo die Sicherheitskräfte das Haus von seinen Eltern gestürmt haben, auf der Suche nach ihm, dort sei ihm endgültig bewusst worden, dass er in Gefahr ist, dass er flüchten muss, weg von Syrien. Ob das alles wahr ist, glaubhaft, das einzuschätzen, das ist der Job von Manuela Ernst vom Bundesamt für Migration. Und was ist mit der Geschichte, die sich scheint auf dem Bazar Al-Hamidiyeh in Damaskus abgespielt hat? Die Geschichte hören wir gerade nachher. Zuerst Musik von Noir Désir, da ist «Le vent nous portera».
Oh.
Ihr hört DRS3 und das ist die Hintergrundsendung Input. Das Thema heute Abend, der lange Weg zum Asylentscheid. Der Weg dauert im Schnitt etwa 1400 Tage, das sind fast 4 Jahre. Fast 4 Jahre vom Einreichen vom Asylgesuch bis zu einer Aufenthaltsregelung oder eben der Ausreise von einem abgewiesenen Asylbewerber. Wie lange sich der Fall von dem Mann aus Syrien wird hinziehen, wie wir vorher gehört haben, wissen wir nicht. Klar ist, nur schon zwischen seiner Einreise in die Schweiz und der Anhörung beim Bundesamt für Migration ist ein halbes Jahr verstrichen. Bei der Anhörung muss der Asylbewerber glaubhaft darlegen können, warum er persönlich bedroht ist in seinem Heimatland. Der Händler mit einem Geschäft in der Altstadt von Damaskus, im Souk oder Bazar al-Hamidiyye, sagt, er sei ein Regimegegner, sei schon ein paar Mal verhaftet worden, weil er verbotenen Kontakt zu Ausländern und Journalisten gehabt hätte. Im Laufe der Anhörung in dem Büro im Bundesamt für Migration sagt er auch, er sei beim Ausbruch von der Revolution in Syrien zmitzt drin
gewesen.
Nach diesem Ereignis hat das Regime Leute wie uns unter ihrem Visier genommen.
Die Anhörung dauert jetzt schon etwa 20 Minuten. Der Asylbewerber aus Syrien wird gelöchert von Manuela Ernst. Sie ist eine von 17 Leuten im Team Nahost. Seit 3 Jahren macht sie das. Befragt Asylbewerber, prüft Dokumente, recherchiert, versucht herauszufinden, ob die Leute, die bei uns Asyl wollen, auch wirklich die Wahrheit sagen. Fremde Welten, fremde Geschichten. Sie muss einschätzen, ob die Geschichten stimmen könnten. Gerade jetzt vom Büro zu Bern ins Gewirr von al-Hamidiyye, ein Bazar zu Damaskus. Dort, wo sich laut dem Asylbewerber ein entscheidendes Schlüsselereignis abgespielt hat. Er hat sich dort mit einem anderen Mann angelegt. Auch der andere hat sein Geschäft im Bazar gehabt. Sei ein Konkurrent gewesen und ein Spitzel vom syrischen Regime. Das sei nicht gerade geschickt, mit so jemandem eine Schlägerei anzufangen, bemerkt Manuela Ernst. Der Asylbewerber sagt, der Spitzel hat ihn bewusst provoziert.
Er wusste, dass ich gegen das Regime war. Er beabsichtigt damit, dass ich reagiere und von der Sicherheitsleute festgenommen werde, damit ich keine Gelegenheit habe, die Ereignisse an die Medien weiterleite oder das, was dort passiert ist, an die Botschaften weiterleiten. Diese Person hat mich provoziert, indem er mir gegenüber gesagt hat, dass das Mädchen Marwa al-Ghamian von Sicherheitsleuten festgenommen wurde und dort im Gefängnis von 15 Personen vergewaltigt wurde.
Das Mädchen sei an vorderster Front gewesen bei einer Demo in der syrischen Hauptstadt. Und der Regimespitzel hat das Mädchen, das Opfer von dieser brutalen Massenvergewaltigung, verspottet.
Woher kannten Sie dieses Mädchen?
Ich kenne dieses Mädchen nicht persönlich. Es habe ich aber gesehen am 15.03., als die Leute nach dem Mittaggebet mit der Demonstration begonnen haben oder mit der Revolution begonnen haben.
Beschreiben Sie mir diese Situation ganz genau. Als dieser Mann hat Sie geschlagen. Was ist dann passiert? Wie haben Sie reagiert? Alle Details, an die Sie sich erinnern können.
Wir waren mehrere junge Leute zusammen im Al-Hamidiyye Bazar. Wir haben natürlich über die Ereignisse in diesem Land unterhalten. Kann ich auch so schmutzige Wörter benutzen?
Natürlich, genau.
Dieser Mann ist zu gekommen und gesagt, habt ihr gesehen, wie diese Hure am 15.03. in der Demonstration teilgenommen hat. Und die Jungen haben gesagt, ja, was ist mit ihr los? Er hat gesagt, 15 Personen in der Sektion sie gefickt haben und sie hat von vorne und von hinten geblutet. Ich habe dann meine Nerven verloren. Ich habe ihm direkt gesagt, ja, stell dir mal vor, dass es deine Mutter oder deine Schwester ist. Was willst du noch sagen? Er hat mich zurückbeschimpft und gesagt, nein, die sind deine Mutter und deine Schwester.
Nein, Entschuldigung, was habe ich
gesagt? Also im Anführungszeichen, ja, die sind Mutter und Schwester von dir, aha, nicht von mir. Er hat dann die Vagina meiner Mutter beschimpft und direkt mich attackiert. Er hat mich geschlagen. Ich habe jetzt immer noch die Situation vor meinen Augen.
Dann schildert der Mann, wie er ein paar Tage später erfahren hat, dass der Spitzel einen Bericht über ihn geschrieben und der Sicherheitsbehörde geschickt hat. Dann hat er sich bei einem Freund versteckt, irgendwann mitbekommen, dass ihn die Schergen vom Präsident Assad bei den Eltern die Heim gesucht haben. Und dann sei ihm klar geworden, ich muss weg aus dem Land, sonst holen sie mich. Die Manuela Ernst hat ganz viele Fragen. Es müssen Fakten her, Daten, Namen, Details, die sie vielleicht später auf ihren Warengehalt überprüfen kann.
Wo haben Sie sich zwischen dem 3. Mai 2011 und Ihrer Ausreise aufgehalten? Was ist in dieser Zeit genau noch vorgefallen, in diesem letzten Monat? Wie haben Sie erfahren, dass man einen Bericht gegen Sie verfasst hat? Wie haben Sie von der Hausdurchsuchung bei Ihren Eltern erfahren? Wie heißt Ihr Freund, der Ihnen von diesem Bericht...
4 Stunden hat die Anhörung von dem Asylbewerber schlussendlich gedauert. Die erste Stunde davon könnt ihr ungeschnitten auf unserer Webseite drs3.ch anhören. Es ist ein ziemlich interessanter Einblick in so ein Asylverfahren. Am Nachmittag war dann noch die Ehefrau dran. Nochmal knapp 2 Stunden. Die Manuela Ernst entscheidet voraussichtlich in den nächsten Tagen, ob sie die Geschichte glaubhaft findet, ob der Mann mit seiner Frau und seinen 4 Kindern Asyl überkommt oder eben nicht. Das ist dann der erstinstanzliche Entscheid. Der kann vor das Verwaltungsgericht weitergezogen werden. Der Asylbewerber kann neue Beweise bringen. Er kann in die Heimat zurück und dann wieder in die Schweiz kommen und nochmal ein Gesuch stellen. Im Fall von Syrien ist das aber eher unwahrscheinlich. Aber die Sache kann sich hinziehen. Und irgendwann gehen die Kinder von dem Mann wahrscheinlich in die Schule, integrieren sich und es wird immer absurder, die Familie wieder abzuschieben. Wenn die Verfahren jahrelang dauern, gibt es eigentlich nur Verlierer. Wir verlassen den Fall von dem Asylbewerber aus Syrien. Wie jetzt Manuela Ernst vom Bundesamt für Migration den Fall beurteilt, bleibt ungewiss. Sie steht unter Schweigepflicht. 826 Asylgesuche von syrischen Staatsangehörigen sind letztes Jahr in der Schweiz eingereicht worden. Das sind doppelt so viele wie im Jahr vorher.
Es ist klar, dass Syrien ein Land ist, wo politische Verfolgung vorkommt und positive Entscheide gefällt werden. Aber es bekommt niemand wegen der allgemeinen Lage Asyl. Also die Anforderung, für das jemand die Flüchtlingseigenschaft erfüllt und Asyl bekommt, ist, dass er persönlich gezielt aufgrund von Rasse, Religion, politischer Einstellung und so weiter verfolgt wird. Und nur weil jetzt, ja, Anführungszeichen, nur weil jetzt dort im Moment die Lage sehr instabil ist, heisst das nicht, dass man wegen dem positiven Entscheid bekommt.
Also es kommt nicht jeder einfach automatisch Asyl über, wenn er aus Syrien kommt. Das heisst, man schickt ihn zurück, oder was macht man mit diesen Leuten?
Es ist zu wenig absehbar, wie sich die Lage verändert, dass wir jetzt eine kollektive, vorläufige Aufnahme machen von diesen Leuten. Wir verfolgen die Lage in Syrien sehr genau verfolgen und würden auch, falls sich das irgendwie ändert, entsprechende Massnahmen ergreifen. Im Moment ist es aber so, dass Leute, die man zurückschicken müsste, dass wir mit solchen Entscheiden abwarten. Also zum jetzigen Moment gibt es keinen Vollzug nach Syrien. In diesem Zusammenhang ist vielleicht noch wichtig zu sagen, dass von diesem Entscheidmoratorium jetzt aber Leute, die schwer straffällig sind, nicht betroffen sind. Also wenn ein Asylentscheid negativ ist und die Person hier in der Schweiz schwer straffällig ist, dann würde man trotz der aktuellen Lage in Syrien im Moment so einen Vollzug noch anordnen.
Leute aus Syrien haben unter Umständen durchaus eine Chance auf Asyl. Tunesier hingegen, die im Moment die grossen Schlagzeilen machen hier in der Schweiz, die haben in der Regel 0 Chancen. Aber weil wir ein Rechtsstaat sind, muss auch bei den Tunesiern jedes einzelne Dossier geprüft werden. Die Anerkennungsquote von allen Asylbewerbern ist letztes Jahr bei 21% gelegen. Das heisst, gut jeder fünfte Asylbewerber kommt am Schluss Asyl über in der Schweiz. Für andere gibt es zwar kein Asyl, aber sie werden vorläufig aufgenommen. Das sind letztes Jahr immerhin über 2000 Leute gewesen. Ein Teil von ihnen wird da bleiben, für immer. Und natürlich probieren es viele einfach einmal mit Lügengeschichten.
Ja, das ist natürlich Teil von unserer Arbeit. Das Asylverfahren ist nach wie vor der einzige Weg, wie das Leute aus Drittstaaten, also nicht aus der EU oder aus dem Schengen-Raum, die jetzt nicht speziell gut gebildet wären, dass sie Leute in die Schweiz kommen können. Und von dem her ist das absolut... liegt es absolut auf der Hand, dass die Leute eine Geschichte finden. Also ich finde, das ist auch nichts, was man diesen Leuten vorwerfen muss. Und das ist für uns ein tägliches Brot, natürlich. Das ist ein grosser Bestandteil unserer Arbeit, ist wirklich herauszufinden, hat es Widersprüche in dieser Geschichte, hat die Person das wirklich erlebt. Und das, also, ja, das ist für mich eigentlich ganz etwas Normales.
Also das macht sie nicht verrückt?
Nein, das macht mich nicht verrückt. Es gibt sicher Momente, vielleicht auch in Anhörungen, wo man eine Person zu lange hat geglaubt und vielleicht im Kopf schon den Entscheid also ein bisschen vorbereitet hat und es geht in Richtung positiv und dann plötzlich merkt man, ja, aber halt, jetzt kommt ein riesen Widerspruch und dann geht es weit zusammen und natürlich ist es ein Moment, wo man selber auch so ein bisschen wie muss aufpassen, dass man sich jetzt nicht persönlich nicht angegriffen, aber so ein bisschen ertappt fühlt, dass man zu einer Person etwas geglaubt hat, was so nicht stimmt. Aber ich denke, da muss man sich auch immer wieder in Erinnerung rufen, eben, das gehört zu dieser ganzen Sache vom Asylverfahren und ja, wie gesagt, ich nehme das überhaupt niemandem übel, aber es ist natürlich auch mein Auftrag, dass ich dem auf den Grund gehe und wenn etwas nicht glaubhaft ist, dass man es halt einfach auch ablehnen muss.
Wie viele Dossiers haben Sie auf dem Tisch?
Also bei unserer Sektion, es kommt sehr auf die Sektion drauf an, jetzt bei unserem Länderteam Nahost sind es so zwischen 80 und 150 Dossiers, die jeder Mitarbeiter bei sich hat. Es kommt noch ein bisschen auf das eigene Pensum natürlich drauf an und auf die Zusatzaufgaben, die man hat, aber das ist so in dieser Grössenordnung.
Kommen Sie danach?
Ja, also wir als Mitarbeiter hier Front stehen einen recht grossen Druck, das würde ich jetzt mal so sagen. Also nicht nur von der Öffentlichkeit, wie man im Moment sieht, sondern auch vom Amt. Oder? Es muss alles tendenziell schneller und kürzer werden. Die Entscheidungen müssen kürzer werden, die Anhörungen müssen kürzer werden. Natürlich, wenn man 150 Dossiers bei sich hat und vielleicht noch Zusatzaufgaben und es kommen ja laufend neue Dossiers rein, das muss man auch noch sagen, dann machen wir da grundsätzlich eigentlich nicht nachher. Das ist so und das ist ein Problem. Wir haben auch eine interne Prioritätenordnung, wo ich denke, die macht auch Sinn, dass man vor allem die Dossier macht, die dann eben vollzugsfreundliche Dossier sind, also wo man theoretisch auch die Leute auch wieder zurückschicken kann, wenn es einen negativen Entscheid gibt. Aber das hat natürlich zur Folge, dass andere Dossier bleiben liegen und ja, dass sich da auch Pendenzen anhäufen, die sehr schwierig sind, die wieder abzubauen, wenn wir nicht zusätzliches Personal bekommen.
Im Bundesamt für Migration hat man intern effizienzsteigernde Massnahmen angeordnet. Die Leute an der Front stehen unter Druck. Zu viele unerledigte Dossiers, zu lange Asylverfahren.
Ja, ich glaube, das ist im Moment, das kann man ja jeden Tag in den Medien lesen, das ist ein riesen Thema, wie man die Verfahren kann beschleunigen kann. Ich denke, es ist eine riesige Herausforderung halt. Es ist die Natur der Sache vom Asylsystem, dass es riesige Schwankungen gibt. Bei den Asylzahlen, jetzt haben wir halt wieder so eine Schwankung seit letztem Jahr. Und ja, da ist halt die Frage, wie man mit dem umgeht. Und im Moment braucht es sicher irgendwelche Möglichkeiten, um die Verfahren zu beschleunigen, in meinen Augen. Also das ist meine ganz persönliche Meinung, braucht es vor allem Ressourcen hier an der Zentrale und in den Empfangs- und Verfahrenszentren, dass man einfach mehr Personal hat, für all die Gesuche zu behandeln. Längerfristig kann man sich fragen, was für Veränderungen möglich sind. Das sind jetzt sehr viele Szenarien im Gespräch. Aber das überlasse ich all diesen Gremien, die sich jetzt damit befassen.
Längerfristige Massnahmen, das wären zum Beispiel neue, grosse Bundeszentren, wo die Asylbewerber für die ganze Dauer vom Verfahren könnten untergebracht werden. Die sind aber noch nicht spruchreif. Mehr Ressourcen, mehr Personal, der Wunsch könnte in Erfüllung gehen. Das Bundesamt für Migration will beim Bundesrat 50 bis 60 zusätzliche Stellen beantragen, um die momentane Flut von Asylgesuchen zu bewältigen. Für die Manuela Ernst, die Frau an der Front, hat man noch etwas anderes Priorität. Dass man nämlich die Sache an sich nicht aus den Augen verliert.
Es ist sehr wichtig jetzt in der ganzen Debatte, die im Moment läuft, eben, es muss alles schneller gehen und effizienter und kürzer und die Leute sind auch da, ob schon sie keine Gründe haben. Einfach, dass man, dass aus in meinen Augen sehr wichtig ist, dass man die Qualität von den Entscheiden, von den Verfahren nicht vernachlässigt. Es gibt immer wieder, also wir haben 21% positive Entscheide gehabt letztes Jahr, dazu kommen noch die vorläufigen Aufnahmen. Es gibt einen beträchtlichen Anteil von den Leuten, die aus berechtigten Gründen hierher kommen. Es geht im Asylverfahren um sehr entscheidende Sachen. Es geht im schlimmsten Fall um Leben und Tod, wenn man einen falschen Entscheid schreibt und das Bundesverwaltungsgericht den dann vielleicht auch noch stützt. Und ich finde, es ist einfach ein Bereich, wo man trotz aller Effizienzmassnahmen nicht darf pfuschen, oder? Und das ist einfach etwas, wo mir noch wichtiger scheint, dass einfach das Menschliche und das Seriöse an dem Ganzen nicht darf verloren gehen, nur weil man im Moment einen hohen Pendenzenberg hat.
Kürzere, effizientere, aber trotzdem noch gerechte und faire Asylverfahren. Wie man das könnte herbringen, darüber reden wir nachher mit einem profunden Kenner der Materie, Beat Meiner, Generalsekretär der Schweizerischen Flüchtlingshilfe. Das sind Keen mit Bend and Break. Seit Wochen debattiert die Schweiz darüber, wie man das Asylverfahren besser könnte bewältigen, wie man Missbrauch könnte verhindern und wie man das Asylverfahren schneller könnte machen. Die Verfahren dauern zum Teil elend lang, auch bei denen, die absolut keine Chance haben auf Asyl. Der lange Weg zum Asylentscheid, das ist das Thema heute Abend in dem Input. Beleuchten wir jetzt nochmal mögliche Lösungen vom Problem. Mehr Ressourcen, mehr Stellen beim Bundesamt für Migration, das ist aufgeleist. Das Bundesamt will 50 bis 60 neue Stellen beantragen. Abgesegnet sind die aber noch nicht. Das andere ist die Idee der sogenannten Bundeszentren. Auf die kommen wir nochmal zurück. Und dann ist da noch die Tatsache, dass die Schweiz eben keine Insel ist und auf Zusammenarbeit mit anderen Ländern muss setzen. Diese Woche bekannt wurde, das Bundesamt für Migration schickt einen Verbindungsmann auf Italien. Italien ist ein wichtiges Land für uns. Wenn nämlich jemand zum Beispiel aus Nordafrika über Italien in die Schweiz kommt und in Italien registriert worden ist, dann ist laut dem Dublin-Abkommen eben Italien für das Asylgesuch zuständig. Aber von heute auf morgen einen Tunesier auf Italien zurückschicken, das kann die Schweiz eben trotzdem nicht. Der Beat Meiner, Generalsekretär von der Schweizerischen Flüchtlingshilfe.
Da liegt nicht alles nur in unserer Hand. Also wenn das Land, das eigentlich zuständig ist nach dem Dublin-Prinzip, um das Asylgesuch von dieser betreffenden Person zu behandeln, einfach die maximale Dauer ausnutzt, und das sind 2 Monate, dann muss man einfach 2 Monate warten, da kann man nicht hexen, oder? Die kann man dann nicht zurückschicken, aber die Schweiz ist ja bemüht darum, jetzt zum Beispiel mit Italien, das ein wichtiges Dublin-Land ist für uns, auf dem Verhandlungsweg die Fristen können zu verkürzen.
Das Dublin-Abkommen ist das eine, die sogenannten Rückübernahmeabkommen das andere. Das sind Abkommen, wo sich ein Land dazu verpflichtet, abgewiesene Asylbewerber wieder zurückzunehmen. Die Schweiz kann die Leute ja nicht einfach an die Grenze stellen, es muss sie jemand nehmen. Die Schweiz hat mit über 40 Ländern so ein Abkommen. Aber funktionieren tut es trotzdem nicht immer.
Länder, wo es nicht funktioniert, gerade wo wir jetzt bekannt sind, ist zum Beispiel Algerien. Oder? Mit Algerien hat man zwar so ein Abkommen, aber irgendein Protokoll, das noch wichtig wäre für die Umsetzung, ist nicht unterschrieben. Und darum nimmt Algerien keine abgewiesene Asylsuchende zurück aus der Schweiz.
Immerhin gut 600 Leute aus Algerien haben letztes Jahr ein Asylgesuch gestellt in der Schweiz. Ein Klacks gegenüber den 2'500 Tunesier. Am WEF zu Davos hat der Bundesrat Didier Burkhalter den tunesischen Außenminister getroffen. Er hat ihm das Versprechen abgerungen, dass Tunesien mit der Schweiz ein Rückübernahmeabkommen will abschliessen. Gleichzeitig hat er weitere Finanzhilfe aus der Schweiz versprochen. Einen direkten Zusammenhang gäbe es nicht, hat der Didier Burkhalter zwar gesagt, aber der Deal weist in eine gewisse Richtung, wo könnte die Zukunft haben. Wir helfen deinem Land, dafür nimmst du deine Leute wieder zurück.
Ja klar, das ist dann das Interesse vor allem von der Schweiz oder von anderen europäischen Ländern. Das Interesse nämlich, dass man die Leute, die keinen Schutzstatus bekommen, dass er nicht da bleiben könnte, dass man die wieder zurückgeben kann in die Länder und dass die Länder dann auch kooperieren. Eben. Und das gibt es aber nicht gratis, da muss man auch etwas anbieten dafür. Das braucht ein koordiniertes Vorgehen, da muss man gut zusammenarbeiten, da muss man auch international zusammenarbeiten. Oder? Die Schweiz allein hat eine kleine Verhandlungsmacht, wenn man aber kann im Verbund mit den europäischen Ländern auftreten, dann hat man jetzt so ein Herkunftsland von Flüchtlingen gegenüber viel grösseres Gewicht und könnte gute einige Migrationspartnerschaften abschliessen.
So viel zum internationalen Zusammenhang. Das Hauptproblem liegt aber da bei uns, in der Schweiz, dass nämlich die Verfahren so lange dauern.
Für alle Beteiligten ist das eigentlich nur nachteilig. Also sowohl für die Asylsuchenden, die lange im Ungewissen bleiben, also die einen Schutzstatus schlussendlich überkommen, die sind leben in dieser Unsicherheit. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor für die Befindlichkeit der Leute, die Unsicherheit. Es geht wertvolle Zeit verloren für die Integration. Für die Leute, die dann nicht bleiben können, ist es sehr viel schwieriger, um nach ein paar Jahren die Schweiz doch wieder verlassen müssen, weil sie haben vielleicht Beziehungen geknüpft, sie haben Arbeit gefunden, sie haben Wurzeln geschlagen, oder? Und dann sollte es wieder gehen. Das ist sehr hart. Aber es ist auch für die Bevölkerung ist es eigentlich unannehmbar, oder? Dass das so lange geht, weil es versteht doch niemand, dass die Leute, die keinen Schutzbedarf haben, dann so lange und oft halt dann schon auf Kosten von der Allgemeinheit in der Schweiz leben.
1411 Tage, also fast 4 Jahre. So lange dauert es im Schnitt vom Einreichen vom Asylgesuch bis zu einer Aufenthaltsregelung oder eben der Ausreise von einem abgewiesenen Asylbewerber. Die Horrorzahl, 1411 Tage, die müssen wir aber genauer anschauen, sagt der Beat Meiner.
In Wahrheit ist natürlich einfach eine Durchschnittszahl, oder? Es gibt Verfahren, die einfach Dossier liegen bleiben, jahrelang, wo man nichts macht. Und dann gibt es auf der anderen Seite schon Verfahren, wo auch schneller gehen. Aber man muss einfach konstatieren, dass insgesamt die Verfahren viel zu lang gehen. Man könnte das kurz machen. Das ist auch das Projekt, das Bundesrätin Sommaruga verfolgt. Man möchte gerne ein Verfahren, das schnell ist, wo effizient ist, aber wo auch gerecht ist.
Schnell, effizient, aber auch gerecht. Um das zu erreichen, braucht es Ressourcen, Personal, Geld. Das Bundesamt für Migration sei in den Nullerjahren regelrecht ausgehungert worden, sagte Beat Meiner. Die Asylzahlen sind dort ja auch vorübergehend gesunken. Aber jetzt müssen wir das System wieder auffahren. Vorne investieren, zum hinten sparen.
Also das ist das Prinzip vom sogenannten Frontloading. Das heisst, man tut am Anfang, vorne also vom Verfahren, tut man viel Mittel investieren. Das heisst, man hat genügend Befragungspersonal, dass man zügig die Verfahren kann durchziehen kann. Man tut investieren in einen guten Rechtsschutz, damit die Verfahren auch rechtsstaatlich korrekt sind, damit die Betroffenen allfällig negative Entscheide auch wirklich können akzeptieren können, weil sie sehen, es ist alles sorgfältig geprüft worden, sie haben einen Rechtsbeistand gehabt. Und da könnte man hinten raus enorm viel Geld einsparen dafür, oder? Weil dann eben die Verweildauer von den Leuten in der Schweiz viel kürzer würde, also von denen, die wieder gehen müssen. So ein Asylsuchender kostet doch allein in der Fürsorge, also Unterbringung und Essen und so weiter, kostet etwa 20'000 Franken im Jahr. Kann man sich das mal ausrechnen, was das ausmacht, jedes Jahr, wo jemand da ist, wo eigentlich schon lange hätte gegangen sein müssen. Das heisst, da könnte man sehr viel Geld einsparen. Man könnte auch viel Goodwill schaffen in der Bevölkerung durch das, wenn man ein funktionierendes System hat.
Die Justizministerin Simonetta Sommaruga hat diese Woche nochmals gesagt, dass sie das Asylverfahren beschleunigen will und dass die Idee der sogenannten Bundeszentren weiterverfolgt wird. Das ist eine Idee aus Holland. Der Beat Meiner ist so ein Zentrum zu Holland anschauen. Es klingt ein bisschen wie eine Art Asylfabrik. Alles kompakt an einem Ort. Die Asylbewerber wohnen dort und ihr Verfahren wird auch gerade dort abgehandelt.
Das hat mich beeindruckt. Das ist ein Asylsystem, wo alle Akteure eine Rolle haben, wo alle Akteure zusammenarbeiten. Da meine ich Behörden, oder? Also das BFM quasi von Holland, die Befragungen machen. Da meine ich die Juristen, Juristinnen, die die Asylsuchenden vertreten. Da meine ich das Flüchtlingenwerk zum Beispiel. Das ist eine grosse Hilfsorganisation im Flüchtlingsbereich. Die sind alle auf diesen Anlagen vertreten und da können die Leute können die verschiedenen Verfahrensschritte eben Zug um Zug machen. Sie sind unterstützt eben zum Beispiel von der Anwälten, sie sind unterstützt vom Hilfswerk. Und so ist es ein ganz verbindliches, verlässliches, gerechtes Verfahren, das auch sehr effizient ist. Und das ist ja das, was man anstrebt.
Wie lange gehen denn die Verfahren in Holland?
In Holland werden etwa 40% von allen Asylgesuchen werden innerhalb von 3 Monaten definitiv entschieden. Und dann ist klar, der Rest, da haben auch die Holländer nicht ein Wundermittel. Es gibt einfach Fälle, die komplizierter sind, wo die Abklärungen länger gehen. Die kommen in ein sogenanntes verlängertes Verfahren. Und das geht dann vielleicht 6 Monate oder maximal ein Jahr.
Tönt gut, was die Holländer machen. Der Beat Meiner stellt sich 10 bis 15 solche Zentren vor in der Schweiz. Schön verteilt natürlich. Aber die Schweiz ist nicht Holland. Bei uns wird geküchelt statt geklotzt. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern vom Bund und den Kantonen soll bis Ende Juni Vorschläge machen, wie es mit der Idee von diesen Bundeszentren weitergehen soll. Alle reden mit, niemand ist begeistert davon, so ein Bundeszentrum gerade in seinem Kanton zu haben. Und so wird sich wahrscheinlich auch das Verfahren in die Länge ziehen. Genau wie das Asylverfahren.
Wenn man das nicht macht, oder wenn man das Konzept, das ganz zentral ist in Holland, nämlich dass man alle Akteure an einem Ort versammelt, wenn man das nicht umsetzt, und das wäre ja die Idee, dass man das in diesen Bundeszentren macht, dann kann man es auch vergessen, dass man schnelle Verfahren kann realisieren kann, so wie in Holland. Dann hat man es eben so wie heute, oder? Dann wird das Dossier von A nach B verschoben und dann bleibt es dort vielleicht ein bisschen liegen und dann wird es nachher von B nach C verschoben und bleibt dort auch wieder liegen. Es gibt keine Zusammenarbeit, es gibt keine Koordination. Dann ist das Projekt von der Frau Sommaruga gestorben. Oder? Also diese Idee, an der muss man unbedingt festhalten, dass man Einrichtungen schafft, wo alle entscheidenden Akteure vertreten sind, so dass man eben Zug um Zug und Hand in Hand eigentlich arbeiten kann, und dann ist das möglich.
Bundeszentren, schnellere und trotzdem immer noch gerechte und faire Asylverfahren, bessere Koordination statt Dossiers von A nach B verschieben, während wertvolle Zeit verstreicht. Tönt nach einer Patentlösung in Sachen Asylverfahren. Zum Schluss von dem Input noch die Frage nach der Zukunft. Die ganze Asyl- und Flüchtlingsthematik, die wird uns nämlich nicht abhanden kommen. Im Gegenteil. Nochmal der Beat Meiner von der Flüchtlingshilfe.
Eines der anderen grossen Probleme, die ich sehe im Asylbereich, ist eigentlich, dass wir der Bevölkerung nicht klare Wein einschenken beziehungsweise einfach der Realität nicht ins Auge schauen will. Man tut vielfach so über das Thema reden, als wäre das einfach nur ein vorübergehendes Problem. Wenn man nur das richtige Patentrezept anwenden würde, dann könnte man das quasi sich vom Leib schaffen. Aber es ist natürlich eine völlige Illusion, wenn man schaut, was auf der Welt passiert, wie viele Konflikte es gibt. Und wenn man jetzt noch den Klimawandel dazu nimmt, der dazu führt, dass immer mehr Ressourcen verloren gehen, also dass man in immer grösseren Gebieten gar nicht mehr kann, ein Überleben sichern kann, dann ist es jetzt schon absehbar, dass die Verteilkämpfe um immer knappere Ressourcen härter werden. Das heisst, es wird in Zukunft noch mehr Flüchtlinge geben, als man heute hat.
DRS3 Input.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs3.ch.